Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt massive Verluste und Schäden haben, weil Industrienationen über die letzten 30 Jahre ihre eigene Verantwortung der Reduzierung von Emissionen verschleppt haben.
Das sagt Liane Schalatek von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Die Klimakrise ist real. Die Gründe dafür sind bekannt. Immer wieder vergessen wird allerdings, die Folgen der Klimakrise treffen besonders diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Verluste und Schäden, die durch den Klimawandel verursacht werden, treten weltweit unterschiedlich stark auf. Mittelamerika ist zum Beispiel nur für einen minimalen Anteil an Treibhausgasemissionen verantwortlich, aber gleichzeitig sehr stark betroffen von Loss and Damage, also von den Verlusten und Schäden an Infrastruktur, Lebensgrundlagen, aber auch Kultur und Biodiversität, die durch die Klimakrise entstehen. Dazu zählen etwa der ansteigende Meeresspiegel und Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Hurrikane und tropische Wirbelstürme. Über all das sprechen wir heute. Wir stellen Beispiele und Erfahrungen aus der Region vor, lassen Menschen vor Ort mit ihren Forderungen zu Wort kommen und präsentieren politische Maßnahmen, mit denen finanziell besser auf klimabedingte Verluste und Schäden reagiert werden kann. Mit dabei sind Liane Schalatek, Ingrid Hausinger von unserem Büro in El Salvador und Adrián Martínez Blanco von der NGO La Ruta del Clima aus Costa Rica. Ich bin Bettina Ritter und ihr hört einen Böll-Fokus. Im Juni fand in Bonn die Klimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Rund 6000 Politiker, Diplomaten und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nahmen an diesem Vorbereitungstreffen zum Weltklimagipfel COP29 teil, der im November in Aserbaidschan stattfinden wird. Dort werden sich alle Staaten austauschen, die die UN-Klimarahmenkonvention unterzeichnet haben. Staaten also, die weltweite Klimaänderungen als ernstes Problem anerkennen und sich zum Handeln verpflichten. Ein Thema bei der Konferenz in Bonn war ein neu geschaffener Fonds, in dem Geld zusammenkommen soll für Verluste und Schäden durch Extremwetterereignisse wie Dürren oder Überflutungen oder langfristig ansteigende Meeresspiegel als Folge der Klimakrise. Emotionale Worte dazu, was besonders stark betroffene Regionen des globalen Südens von den Hauptverantwortlichen der Klimakrise erwarten, fand Adrián Martínez Blanco in seinem Statement.
Das ist ein Grundprinzip des Rechts. Egal ob internationales Recht, Bürgerrecht, Umweltrecht, Menschenrecht. Wer Jura studiert, lernt das. Wer den Schaden verursacht, muss dafür aufkommen. Das ist ganz einfach.
If you break it, you pay it. It's simple.
Adrián Martínez Blanco engagiert sich in der Nichtregierungsorganisation La Ruta del Clima aus dem mittelamerikanischen Land Costa Rica. Er beklagt, dass die Industrienationen noch immer nicht ausreichend Verantwortung übernehmen, obwohl sie offensichtlich die Hauptschuld am Klimawandel tragen und bestehende Verträge nicht einhalten. Es sei der globale Norden, der für die überwiegende Mehrheit der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, erläutert Adrián später im Interview.
Und da sind die entwickelten Länder nicht ehrlich zur eigenen Bevölkerung. Es ist die Industrie in diesen Ländern und auch in Deutschland, die sehr viel Kohlenstoff verbraucht hat, der ihnen nicht zustand. Das kann man in Energie und Geld aufrechnen, aber unter dem Schaden leiden die Menschen in den weniger entwickelten Ländern, zum Beispiel besonders in Mittelamerika und im Südpazifik.
Tatsächlich haben Länder wie Panama, Costa Rica oder Guatemala in Mittelamerika nur einen verschwindend geringen Anteil am globalen Treibhausgasausstoß. Aber gerade dort spürt man die Folgen der globalen Erwärmung, berichtet auch Ingrid Hausinger aus San Salvador.
In Centroamérica, la mayoría del territorio es atravesado por un sector que se llama el Corredor Seco Centroamericano.
In Zentralamerika wird der größte Teil der Landfläche vom sogenannten Trockenkorridor durchzogen. Dort gibt es während der Mais- und Bohnenernte, die die Grundlage für die Ernährung der Bevölkerung darstellt, zu wenig Niederschläge. Und das in einer Region, wo 10 Millionen Menschen leben. Die große Mehrheit sind indigene Völker, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Es gibt einen durchschnittlichen Temperaturanstieg von 1,6 Grad und man geht davon aus, dass die Niederschläge in den nächsten 5 Jahren um bis zu 40% zurückgehen werden.
Trockenheit, mangelnder Zugang zu Süßwasser, Extremwetter. Honduras und Guatemala sind besonders schwer von den Folgen betroffen. In einigen Regionen sind bis zu 70% aller Kinder chronisch unterernährt, berichtet Hausinger.
Wir dürfen auch die Küsten nicht vergessen, wo die Menschen von der Fischerei abhängig sind. Sie sind von den höchsten jemals in den Ozeanen gemessenen Wassertemperaturen betroffen. Auch die Muschel- und Krabbenzucht, die oft die Lebensgrundlage der Frauen ist, geht in der Karibik verloren.
Adrian Martinez Blanco kennt diese Probleme. In der gesamten mittelamerikanischen Karibik, von der mexikanischen Halbinsel Yucatan bis nach Kolumbien, gäbe es große Probleme durch die Erosion der Küsten. Er berichtet von einem Fall aus Panama.
Spezifikamente el caso de Gunayala, por ejemplo.
Es gibt das Beispiel von Gunayala, wo ein indigenes Volk, das auf einer Insel lebte, wegen des Anstiegs des Meeresspiegels und der Küstenerosion umgesiedelt werden musste.
Es muss gehandelt werden. Da sind sich die Umweltexperten und Expertinnen einig. Aber viele Regierungen in der Region vernachlässigten zuletzt Umweltschutzthemen und Klimapolitik. Auch Nichtregierungsorganisationen werden in ihrer Arbeit zunehmend eingeschränkt. Das Mittelamerika-Büro der Heinrich-Böll-Stiftung, wo Ingrid Hausinger Programmdirektorin für Ökologie ist, arbeitet in Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala und El Salvador.
Es gibt eine deutliche Verschlechterung, allen voran in Nicaragua, wo seit 2018 fast 4000 zivilgesellschaftliche Organisationen geschlossen wurden. Darunter sind Stiftungen und Organisationen, die direkt zur Resilienz der Gemeinschaften oder in der Erfassung von Klimadaten arbeiten. Andere nehmen an den großen Veranstaltungen teil und vertreten dort die Bedürfnisse und Positionen der Menschen aus den betroffenen Gebieten.
Einige Organisationen, die Nicaragua verlassen mussten, arbeiten nun aus dem Exil weiter. Aber auch in anderen Ländern, vor allem in El Salvador, sieht Hausinger Rückschritte. Häufig gehe es in der Politik nur darum, ausländische Investitionen in Bergbau, die Baubranche oder in den Agrarsektor zu erhöhen. Das aber bringt meist noch mehr Umweltzerstörung mit sich und verbessert langfristig nicht die Lebensqualität der Bewohner und Bewohnerinnen. Und wer sich für die Umwelt einsetzt, ist manchmal sogar besonders in Gefahr.
Honduras ist nach wie vor das zweitgefährlichste Land in Lateinamerika für Umweltschützer und Umweltschützerinnen. Allein in diesem Jahr wurden dort vom Stamm der Lenker, dem auch die bekannte ermordete Umweltaktivistin Berta Cáceres angehörte, allein 4 Aktivisten ermordet. Und das, obwohl es für sie besondere Schutzmaßnahmen der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte gab. Nicht mal so kann man das Leben von Umweltschützern und Umweltschützerinnen bewahren. Und überall in Mittelamerika ist es ähnlich.
Selbst in Costa Rica, ein Land, das lange als Vorreiter in der Klimapolitik galt, gibt es Rückschritte, berichten Ingrid Hausinger und Adrian Martinez Blanco. Martinez Blanco arbeitet in 5 Ländern der Region mit der Böll-Partnerorganisation La Ruta del Clima. Sie untersucht etwa, wie wirksam Klimapolitik ist, leistet aber auch wichtige Basisarbeit in Kooperation mit indigenen Gemeinden und anderen lokalen Akteuren.
Wir versuchen, Daten zu generieren, um so das, was die Gemeinschaften uns berichten, zu belegen. Wir machen Fortbildungen vor Ort und versuchen so, den Communities eine Stimme zu geben. Nicht nur, damit sie für Gerechtigkeit kämpfen und auf politischer Ebene Forderungen stellen können, sondern gerade auch, damit sie selbst bestimmen, wie Projekte in ihrer Region umgesetzt werden sollen.
Gerade das ist ein wichtiger Punkt bei der Umsetzung von internationalen Klimaabkommen. Und dabei geht es meistens ums Geld. Liane Schalatek ist stellvertretende Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington und Expertin für globale Klimapolitik und Klimafinanzierung. Sie weiß, was im Vordergrund stehen sollte, wenn es darum geht, Projektgelder auszuzahlen und wie es der neue Loss-and-Damage-Fonds besser machen kann.
Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel da, die kleinteilige Finanzierung über Zuschüsse direkt an Gemeinschaften, an betroffene Gruppen, an Indigenen, an Frauen durchzusetzen. Da gibt es Potenzial, dass wir damit weiterkommen.
Schalatek weiß um die zukünftigen Probleme der Klimakrise.
Es gibt mittlerweile Schätzungen, wonach bis zu 400 Milliarden in Schäden, Verluste und Schäden bis 2030 fällig werden.
Und wie soll das finanziert werden? Für Adrian Martinez Blanco von der Nichtregierungsorganisation La Ruta del Clima steht das fest, was er auf der Bonner Klimakonferenz gefordert hatte. Wer den Schaden verursacht, muss dafür aufkommen. Und zwar nicht mit Krediten, sondern eher in Form von Entschädigungszahlungen. Und genau darum geht es bei dem neu aufgesetzten internationalen Fonds, aus dem die besonders vulnerablen Länder des globalen Südens Gelder bekommen sollen, um Verluste und Schäden auszugleichen oder abzuschwächen, die durch den Klimawandel entstehen. Beim Loss and Damage Fund läuft die Detailfinanzierung über Zuschüsse direkt an betroffene Gemeinschaften im globalen Süden. In den Topf einzahlen sollen vor allem jene Staaten, die den Klimawandel hauptsächlich verursachen. Schon jetzt gibt es für den bei der Weltbank eingerichteten Fonds Zusagen über 700 Millionen Euro. Außerdem ist der Fonds bei der Klimarahmenkonvention angegliedert. Ein wichtiger Schritt in der internationalen Klimazusammenarbeit. Liane Schalatek sieht aber auch die Mängel.
Schon von daher wird also klar, dass viele der Erwartungen, die von außen an ihn herangetragen werden, aus der Sicht von Gerechtigkeit, von Klimagerechtigkeit, von Reparationen, von Ausgleich nicht erfüllt werden können. Was aber gemacht werden kann, ist zu versuchen, mit dem Druck der gemeinsamen Zivilgesellschaft, mit dem Verständnis, dass Menschenrechte integriert werden müssen, mit einem Blick auf Geschlechtergerechtigkeit zu versuchen, für die bestmöglichen Strukturen zu kämpfen.
Zu diesen Themen ist im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages ein neuer Unterausschuss für internationale Klima- und Energiepolitik geschaffen worden. Schalatek findet das ganz wichtig. Denn dort könne man alle Abgeordneten unmittelbar erreichen und ihnen Informationen zukommen lassen. Schließlich seien sie es, die dann die Gelder bewilligen müssen. Nach der Klimakonferenz konnte sie in Berlin gemeinsam mit Adrian Martinez Blanco über die Ausgestaltung des Loss and Damage Fonds vor dem Unterausschuss sprechen und fand deutliche Worte.
Obwohl Deutschland 100 Millionen Zusage im letzten Jahr geleistet hat, und das war sehr hilfreich, das ist natürlich bei Weitem nicht genug, wenn wir das in den Kontext setzen, dass Deutschland nach wie vor fossile Brennstoffe mit 20 Milliarden fördert.
Bei der COP29-Klimakonferenz im November in Aserbaidschans Hauptstadt Baku geht es nun darum, die Unterstützung für den Loss-and-Damage-Fonds als Bestandteil eines neuen Klimafinanzierungsziels zu verankern. Denn die Fondsfinanzierung muss gesichert sein, um gerade in Regionen wie Mittelamerika effizient Hilfe leisten zu können. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine E-Mail an podcast@böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Im nächsten Böll Fokus geht es um kritische Rohstoffe und darum, wie es innerhalb der Energiewende auch zu einem Wettrennen um Ressourcen kommt. Mein Name ist Bettina Ritter. Autor dieses Böll Fokus ist Viktor Koko. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.